Willkür und Gewalt gehörten in der DDR zum Alltag vieler Menschen. Auf perfide Weise setzte die DDR unter anderem mit Hilfe von Terror und Unterdrückung ihren Herrschaftsanspruch durch. Ehemalige Opfer haben noch heute mit ihren Erfahrungen zu kämpfen. Doris Dennis hat sich bei ihrer Arbeit als Wissenschaftlerin und Therapeutin bereits mit vielen Opferschicksalen und deren psychischen Leiden auseinandergesetzt. Am Beispiel des Republikflüchtlings Herrn Müller illustriert sie die Gewalt in einem Stasi-Gefängnis und deren Folgen.
Im Keller des Gefängnisses wurde er in eine abgepolsterte, dunkle Zelle gesperrt und von Zeit zu Zeit öffnete sich die Tür und er wurde von mehreren Personen mit Knüppeln geschlagen und mit Füßen getreten. Man drohte ihm in den nachfolgenden Verhören dann damit, seine herzkranke Mutter so stark unter Druck zu setzen, dass, wie der Verhörer es formulierte, sie sich vorstellen können, welche Auswirkungen das bei ihrer Mutter haben wird. Darüber hinaus wurde er mehrere Male über 24 Stunden in einen dunklen Stehkarzer gesperrt. Dieser umschloss ihn wie ein Sarg und schirmte ihn von allen Sinneswahrnehmungen ab. Da taucht immer wieder das Störungsbild, das Krankheitsbild der posttraumatischen Belastungsstörung auf. Das ist gekennzeichnet durch das Wiedererleben von bestimmten Sequenzen aus der Inhaftierungszeit. Da ist verbunden eine sehr starke, ausgeprägte Anspannung, die sich in Schlafstörungen zeigt, in Konzentrationsstörungen, aber auch in einer sehr schnell auszulösenden Reizbarkeit, was vor allen Dingen im familiären Umfeld zu Spannungen führt.
Neben der offenen Gewalt in den Gefängnissen bekamen viele DDR-Bürger auch weniger sichtbare Unterdrückung im Alltag zu spüren. Sandra Pingel-Schliemann hat sich intensiv mit den sogenannten Zersetzungsstrategien des Ministeriums für Staatssicherheit beschäftigt. Maßnahmen wie das Streuen falscher Gerüchte oder das Zerstören persönlicher Beziehungen dienten auf perfide Weise dazu, private Lebenskrisen auszulösen und Personen handlungsunfähig zu machen.
Das war aus meiner Sicht ja eben das ganz Fatale an der Zersetzung. Eben, dass sie eine sehr anonyme und sehr verdeckte Repressionsmethode war. Es waren ja nicht die vorgangsführenden Offiziere, die die Gerüchte verstreut haben, die berufliche Krisen organisiert haben, die den Führerschein weggenommen haben, damit die Mobilität des Opfers eingeschränkt wird, die falsche ärztliche Gutachten ausgestellt haben. Es waren nicht die vorgangsführenden Offiziere, sondern es waren die Helfershelfer der Stasi. Und da konnten die Betroffenen im Grunde genommen doch nicht vermuten, dass der Machtapparat, der Sicherheitsapparat dahinter steht. Durch die Einbindung vieler Gruppen in dieses System der Zersetzung konnte eben Zersetzung aus so vielen Richtungen organisiert werden, dass es für die Betroffenen wirklich schlichtweg unmöglich war, ihre Verfolgungssituation zu erkennen. Also das sage ich ja auch ganz deutlich, dass die Zersetzung eine Bestrafung ohne Urteil war.
Reichweite und mögliche Folgen solcher Zersetzungsmaßnahmen hat Udo Grassoff untersucht. Er ist der Frage nachgegangen, wie viele der im internationalen Vergleich sehr hohen Zahl an Selbstmorden in der DDR politisch motiviert waren. Dafür rekonstruierte er 100 Einzelfälle.
Und bei diesen 100 Fällen habe ich also in fast allen Fällen festgestellt, dass der politische Aspekt nur ein Teilaspekt gewesen ist. Dass es also ein schwieriges Bedingungsgefüge gewesen ist, dass diese Menschen meistens auch andere Probleme hatten, Beziehungsprobleme, gesundheitliche Probleme und dass dann eins zum anderen kam und dass der politische Konflikt dann möglicherweise sogar der Hauptkonflikt gewesen ist, aber nicht der alleinige Konflikt. Also dass ich sozusagen auch hier das Ergebnis bestätigt habe, dass wahrscheinlich der Einfluss der Staatssicherheit auf die Häufigkeit von Selbsttötung in der DDR eher überschätzt worden ist.
Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hat Widerstand, Opposition und Revolution in der DDR untersucht. Er widerspricht der Einschätzung von Udo Grassoff und meint, man müsse bei den Motiven für Selbstmorde in kommunistischen Staaten wie der DDR und Ungarn genauer hinschauen.
Wenn man danach fragt, warum zwei kommunistische Staaten an der ersten Stelle im Europa-Ranking der Suizide sind, muss man natürlich, glaube ich, eine ganze Reihe von Dingen, die zunächst erstmal wie unpolitisch aussehen, doch auch nochmal sozusagen stärker nach ihrem politischen Gehalt abklopfen, weil ja ein Kennzeichen dieser Diktaturen ja gerade darin war, dass man die Gesellschaft sehr stark ideologisierte, aber zugleich in einem hohen Maße entpolitisierte und deshalb die Menschen natürlich auch ihre politischen Interessen bis hin dann zum Selbstmord nicht in der Art und Weise artikulierten und praktisch in die Öffentlichkeit trugen, wie das in freien Gesellschaften üblich ist. Und insofern hat sich natürlich auch so ein Selbstmord ganz oft praktisch an Dingen, ich sage jetzt mal sozusagen, entzündet, obwohl es dafür eigentlich eine ganz andere Ursache war. Und insofern, glaube ich, sind wir da noch nicht am Ende der Diskussion.